Sie hat ein Gespür für Sprache. Was jemand sagen will und es nicht tut. Was jemand mit dem, was er sagt, noch sagt. Was jemand sagen sollte und es vermeidet, obwohl es andere interessiert. Wie etwas gesagt werden muss, damit es andere erreicht. Und sie hat ein Gespür für Körper. Was bringt ein Körper gewollt oder ungewollt zum Ausdruck? Wie kann der Körper das ausdrücken, was jemand als Absicht vermitteln will? Wie ist Körperausdruck klar, kraftvoll, verbindlich und attraktiv? Wie geht Kongruenz, diese Übereinstimmung von innen und außen? Im heutigen Podcastgespräch darf ich Elmar Esrig mit meinen Fragen löchern. Elmar verfolgte neben ihrer Theaterkarriere eine akademische Laufbahn. Ja, sie realisierte eine Regieausbildung und war Assistentin in verschiedenen Theaterprojekten. Und schließlich studierte sie Philosophie an der Hochschule für Philosophie München. Heute führt sie als Präsenz-, Führungs- und Vortragstrainerin Workshops und Coachings durch und adaptiert Regie- sowie Schauspieltechniken aus dem professionellen Theaterbereich für Experten und Führungskräfte. Lassen Sie sich vom Gespräch mit Elmar inspirieren und tiefer in die Welt der Sprache entführen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Abend, liebe Elmar. Schön, dass du dir Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Ich habe mich sehr auf dich und auch aufs Thema gefreut.
Das habe ich mich auch. Ich kenne dich ja schon aus einer anderen Fragerunde und deswegen war meine Freude sehr fundiert.
Ja, wunderbar. Ich gehe gleich ins Thema, Elmar. Außer du hast irgendwas auf dem Herzen, was du im Vorfeld äußern möchtest, sagen möchtest.
Nein, leg los.
Ich leg los. Elmar, dir ist ja Sprache auch sehr wichtig und zumindest habe ich dich so verstanden, dass Sprache für dich sehr wichtig ist. Wann ist denn für dich zum ersten Mal so ins Bewusstsein gekommen, dass Sprache viel mehr ist als nur Worte?
Mir ist das Besondere der Sprache eigentlich schon sehr früh begegnet, weil ich gewissermaßen zweisprachig aufgewachsen bin. Meine Eltern sprachen zu Hause nur Rumänisch und ich bin erst in Paris gewesen und habe dann mit den Kindern dann Französisch gesprochen und später ging das weiter, zu Hause Rumänisch und mit anderen Menschen Deutsch. Und da ist mir schon sehr bald aufgefallen, dass es besondere Bilder, Sprachbilder, aber auch so ein ganz eigenes Lebensgefühl gibt, das eine Sprache mit sich bringt. Man lebt in einer Sprache, in einer besonderen Welt. Und das erlebt man sehr stark, wenn man mit zwei Sprachen zu tun hat. Und dann war es die Sprache der Bücher. Also die Fähigkeit der Texte, mich auch ganz und gar zu entführen in eine andere Welt, mich also nicht einfach zu informieren, so dass ich das kapiere, sondern dass ich geswitcht werde in ein ganz anderes Universum. Und das geschah durch Sprache, durch gesprochene Sprache, durch gelesene Sprache.
Mhm. Das hört sich für mich so ein bisschen danach an, zwischen Zeilen lesen, zwischen Zeilen auch hören.
Also es gibt ganz eigene Eigenarten einer Sprache, ein eigener Humor, eine eigene Art, Dinge zu beschreiben. Das spielt bis in die Grammatik hinein. Und ja, man selber ist in dem Moment das Hörend oder eventuell auch das Sprechend. Ich habe leider dann bald das Rumänisch sprechen verweigert. Aber man ist auch ein bisschen ein anderer. Ob man Französisch spricht oder Deutsch oder Rumänisch, ein anderes Lebensgefühl, eine andere Welt.
Mhm. Magst du erzählen, warum du verweigert hast, Rumänisch zu sprechen?
Das lag an dem, ja, wie soll man das sagen, harmlosen, ich will es wirklich nicht dramatisieren, aber kindlichen Art, Außenseiter auszugrenzen. Also ich hatte es als relativ frisch aus Paris nach Deutschland gekommene nicht so einfach in der Klasse. Und man hörte noch an meiner Sprache einen gewissen Akzent. Man konnte den nicht zuordnen. Ich konnte schon relativ, also ich glaube nicht ganz, ganz fließend perfekt, aber schon ziemlich gut Deutsch, so dass ich normal eingeschult werden konnte. Aber sowohl in Deutschland als auch später in der Schweiz als Kind wurde ich mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert. Also ansehen tut man es mir ja nicht, dass ich aus einem anderen Kulturraum komme. Aber an der Sprache hat man es halt gehört und ich wollte unbedingt dazugehören. Das ist so bei Kindern, ja.
Mhm. Ja, das ist so. Und das finde ich auch das Schöne an Kindern, dieses Authentische und dieses einfach auch ein Teil von vielen auch sein zu wollen und auch
ja.
so, wie sie können.
Mhm. Ja.
Ich habe dich so kennengelernt, Elmar, dass du ein sehr feines Gespür hast dafür, was Menschen nicht sagen. Ja. Und was verrät denn nach deiner Erfahrung, nach deinem Gusto, so das Ungesagte über uns Menschen?
Also über die Sprache üben wir ja auch eine zum großen Teil, nicht vollkommen, aber zum großen Teil kontrollierte Selbstdarstellung aus. Also indem ich über mich spreche, gebe ich den anderen ein gewolltes Bild von mir. Das Ungesagte verrät ganz einfach das, was ich nicht darstellen will, aber dennoch bin. Mhm. Was ich nicht nach außen bringen will, mit Kontrolle und Bewusstsein, mit einer gewissen Absicht. Was ich nicht darstellen will, entweder auch, weil es unbewusst ist, weil ich es nicht gar nicht aktiv darstellen kann, oder weil es auch nicht gewollt ist. Und in dem Moment, in diesem Verstummen oder Stummbleiben, bricht halt dann diese Lücke.
Mhm. Das heißt, wenn du jemanden sprechen hörst, auf was achtest du dann zu Anfang sehr akribisch oder sehr genau?
Ich kann die verschiedenen Aspekte eigentlich gar nicht trennen. So wenig, wie man Inhalt und Form trennen kann, so wenig kann ich Stimme und Inhalt, Körpersprache und Aussage trennen. Die Worte bekommen Bedeutung durch die Stimme. Ich höre ja an der Stimme, wo liegt die Betonung, wie geht der Fluss des Gedankens. Aber umgekehrt sind diese Worte, diese Inhalte eben tatsächlich auch die Inhalte dieser Stimme. Es ist für mich ein unglaublich enges, großes Ganzes, das ich nur sehr analytisch trennen könnte, was ich aber in einem wirklichen Gespräch, in einer wirklichen Begegnung ganz, ganz selten tue. Manchmal als Dozentin für Schauspiel muss man die Stimme mal separieren von dem, was gesagt wird, und erkennt da Dinge, an denen man arbeiten müsste, Sprachfehler, Stimmfehler, phonetische Sachen. Aber das tue ich im Alltagsleben nicht, wenn ich Menschen begegne. Da erlebe ich das als eines.
Mhm. Und ich glaube auch, dass du nicht bei jedem Gespräch anfängst zu analysieren. So würde ich dich ein. Elmar, ich habe dich jetzt so verstanden, dass der Inhalt des Gesagten und auch die Stimme, also vielleicht auch paraverbal, wie ich was betone, wie ich mich mit dem anderen in die Interaktion trete, dass das sehr stimmig sein sollte bei den Menschen.
Ja.
Und vielleicht ein stimmiges Bild abzugeben. Was mich dann zu der Frage führt, kann es auch sein, dass jemand sich authentisch verhält, aber trotzdem nicht die Wahrheit sagt?
Ja, natürlich. Also es gibt ja einen wichtigen Unterschied zwischen Wahrheit, was man so prosaisch gesprochen so eine Übereinstimmung einer Aussage mit einem Sachverhalt nennen könnte, und Wahrhaftigkeit. Beides kann zusammenfallen, dass ich auf wahrhaftige Art und Weise etwas Wahres sage. Es kann aber eben auch auseinanderdriften und Wahrheit tatsächlich auch ohne Wahrhaftigkeit möglich ist, insofern sie eine einfache Definition hat, diese Übereinstimmung. Wahrhaftigkeit benennt nicht unbedingt eine objektive Wahrheit, die sich so überprüfen lässt, wie es mit Wahrheit gemeinhin mehr oder weniger, aber im Prinzip möglich ist. Wahrhaftigkeit betrifft, die Übereinstimmung dessen, wofür ich stehe und woran ich glaube, mit dem, was ich sage. Und ich kann ja durchaus mich da mit mir selber möglicherweise objektiv in einem Irrtum befinden, aber dennoch ist diese Aussage wahrhaftig, weil ich sie so erlebe und daran glaube.
Du selber hast ja Philosophie studiert. Unter anderem, du hast auch die Menschen studiert, so verstehe ich zumindest die Schauspielkunst, die du auch mitgelebt oder studiert hast. In deinem Philosophiestudium hast du bestimmt auch viel Gedanken zu dir selbst gemacht, zur Sprache, zu Menschen, zu Menschenbildern. Glaubst du, dass wir Menschen die Welt so sehen, wie sie ist oder so, wie unsere Sprache sie beschreibt?
Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage, noch schwieriger zu beantworten. Ich versuche es mal kurz und ein wenig oberflächlich. Wenn wir Welt sagen, so ist das schon ein Deutungsbegriff. Also Welt ist immer ein von uns empfundener und gedeuteter Sinnzusammenhang. Welt ist etwas, was wir in gewisser Weise schon verstanden haben, um sie überhaupt als Welt auszusprechen und zu erkennen. Das heißt, Deutung und Sinn hängen mit der Sprache eng zusammen, müssen aber nicht. Ich kann Welt mir auch sehend als Maler oder hörend als Musiker deuten. Welt ist immer das, was ich als ein sinnvolles Gebilde erlebe und als solches ausdrücke, ob in der Sprache oder in einem anderen Medium. Insofern sehen wir die Welt so, wie sie ist, wenn wir sie in unserer Sprache beschreiben, weil sie immer so ist, wie wir sie erleben. Die ist kein objektiver Begriff. Welt ist das, was ich als Sinn erlebe.
Dieser Satz, den du gesagt hast, Welt als sinnvolles Gebilde, das führt mich wieder zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, diese Sprachbilder, Lebensgefühle, was hier alles auch mit Sinn und Sprache auch zu tun hat, Ausdruck, ne? Präsenz.
Ja.
Was denkst du, Elmar, wenn man einem Menschen lang genug zuhört, beim Sprechen, vielleicht auch beim Reden, je nachdem, man kann da ja auch unterscheiden von einem zum anderen, was erfährt man über dessen Menschenbild oder über seine Ängste oder auch seine Hoffnung? Welche Erfahrung hast du dazu gesammelt?
Also wenn man ihm beim Zuhören auch zusieht, dann erfährt man und auch sein Schweigen hinzunimmt, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, dann erfährt man je nach Sensibilitätsgrad der eigenen Person möglicherweise fast alles. Denn dass unser Körper, durch den wir sprechen, durch den wir gestikulieren, durch den wir auch ja stimmlich die Dinge fassen, betonen, Pausen machen, das ist unser Tor zur Welt. Also durch dieses Tor tritt hervor, was wir sind und tritt ein, was Welt ist, in uns. Ich glaube, dass sogar Dinge hervortreten für sehr begabte oder da geschulte Menschen, die derjenige selber nicht weiß.
Mhm. Und ja. Das ist dieses Unbewusste, das dann häufig eher nach außen scheint.
Ja.
Die Psychologie spricht dann ja von diesen sogenannten blinden Flecken, die dann vielleicht andere sehen und diejenigen, die es äußern, darstellen, sagen, noch gar nicht so wahrnehmen.
Richtig, ja.
Elmar, was sagt denn unser Körper manchmal lauter als die Worte, die wir selber äußern?
Nun, der Körper ist ein gänzlich arationales Ausdruckselement. Arational heißt nicht irrational, sondern außerhalb der Vernunft stehend. Der Körper, das ist die Sprache der Emotionen, des Unbewussten, manchmal auch des Unterbewussten oder Unterdrückten. Das ist auch eine sehr klare Sprache, die wir alle sprechen und daher auch eigentlich alle verstehen können oder könnten, wenn wir eben nicht nur auf die Worte achten. Ich würde also sagen, der Körper sagt lauter, als es Worte vermögen, all das, was Worte als allgemeine Begriffe, die also rational sind, rational sein müssen, damit ich sie verstehe. Ich kann eine Definition machen zu dem Begriff Emotion. Ich kann eine Definition geben zu dem Begriff Körper. Mhm. Aber all das, was sich den Definitionen entzieht, das drückt der Körper aus.
Mhm. Ja, zumal ja auch jede Definition nur so ein roter Faden ist. Sie ist ja die Definition des Menschen, der sie äußert oder der sie dargibt.
Mit dem Anspruch, allgemeingültig zu sein.
Ja.
Das ist das Schwierige und Gefährliche manchmal daran.
Ja, genau. Dabei ist nach meinem Verständnis jede Definition nur so eine Art Richtschnur. Vielleicht so eine Art, vielleicht auch Geländer. Weil manchmal habe ich den Eindruck, wir Menschen brauchen Definitionen, um etwas begreifen zu können, nachvollziehen zu können. Und dann brauchen wir dieses Geländer für uns.
Und es ist ein gutes Geländer, weil es überprüfbar ist. Ich kann noch mal drüber nachdenken. Ich kann sehen, ob diese Definition wirklich alles umfasst oder nur so die grobe Mitte und wie viel Ausreißer es an den Rändern gibt.
Mhm. Ja. Ausreißer an den Rändern, das ist wieder mal ein schönes Stichwort für meine nächste Frage an dich, Elmar. Denn du beschäftigst dich ja sehr und auch sehr intensiv mit Kongruenz, also mit dieser Übereinstimmung von innen und außen. Was mich zur Frage bringt, Elmar, was denkst du, warum ist Kongruenz so selten bei uns Menschen, obwohl wir sie ja alle doch so herbeisehnen?
Da gibt es einen sehr interessanten Theatertheoretiker der Moderne, Antonin Artaud. Ich verstecke mich ein bisschen hinter diesen Namen jetzt, weil, obwohl ich mit ihm vollkommen übereinstimme, der behauptet, dass wir Menschen bei aller Gesellschaftlichkeit, die wir besitzen, also Teil einer Gesellschaft sein wollen und müssen, im Kern auch einen asozialen, hochgradig individuellen Fundus besitzen, der sich nicht einpassen lässt in eine gesellschaftliche Norm. Aber wir sind eben auch diese sozialen Wesen und brauchen die Gesellschaft und sehnen uns nach ihr und müssen daher das, was der Gesellschaft widerstrebt. Und damit meine ich gar nicht irgendwas Gruseliges, irgendwelche kriminellen Antriebe oder so, sondern nur etwas in uns, was so individuell ist, so einzigartig, dass ich es nicht unter den Schirm der Gesellschaft, die ja funktionieren muss als eine Übereinkunft, ja, als eine Art auch Kompromiss, als eine Art Gemeinwohl, was sich darunter nicht mehr zwingen lässt. Es gibt da eine Art Clash zwischen unserer sozialen Seite und unserer, ich sage es etwas provokant, asozialen, aber A heißt nicht unsozial, sondern außerhalb des gesellschaftlichen Maßstabes stehend. Und das Problem dieser Diskrepanz zwischen unseren beiden Antrieben, ein Individuum zu sein und gleichzeitig Teil einer Gesellschaft sein zu wollen, Gemeinschaft sein zu müssen fast, also aus eigenem Antrieb heraus, das muss jeder auf seine eigene Weise lösen. Es gibt fast keinen gesunden Mittelweg oder der ist sehr schwer zu finden oder er muss immer wieder neu hergestellt werden. Was ich sehe, ist, dass die Gesellschaft eine ganze Reihe von Mechanismen kennt, um einen von klein auf in ihre Regeln einzuführen und Sanktionen kennt, damit diese Regeln nicht missachtet werden zum Schaden anderer. Alles jetzt nicht wertend gesprochen. Und das Problem dieser Diskrepanz dieser beiden Antriebe in uns ist ein universelles Problem. Es betrifft jeden von uns, aber ich glaube, die Lösung ist sehr individuell, muss jeder für sich entdecken. Und die Kongruenz, diese Übereinstimmung von innen und außen, würde ja bedeuten, dass das Außen immer und jederzeit oder zumindest möglicherweise genau das abbildet, was ich innerlich bin. Also auch das, wo meine Individualität, weil sie individuell ist, gesellschaftsfeindlich ist. Und das halten wir zurück, das regulieren wir selbst, dass dies nicht geschieht.
Ich habe dich jetzt so verstanden, Elmar, dass uns da eine gewisse Offenheit fehlt. Auch vielleicht eine Offenheit zu uns selbst.
Und ein Mut für diesen Zwiespalt. Er muss ja nicht mal gelöst werden. Es würde ja reichen, diesen Zwiespalt zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Was wir in der Regel zugunsten der sozialen Antriebe, die wir haben, eben nicht tun. Mhm.
Was mich auch zu einer neuen Frage von mir bringt, und zwar Sprechen, Reden hat ja auch viel mit Zuhören zu tun.
Mhm.
Und das hat ja auch was mit Kongruenz für mich zu tun, mit dem Innen und Außen, wie weit ich vielleicht innerliche Ruhe habe, um im Außen mich für etwas zu öffnen, innerlich etwas zuhören kann, etwas belauschen kann, ohne vielleicht im Außen gleich auszuflippen, so würde ich es jetzt vielleicht auch mal darstellen wollen. Aber was denkst du, Emma, was ist denn der Unterschied zwischen echten Zuhören, dass du deinem eben Gegenüber wirklich offen, authentisch und echt zuhörst und nicht bloß einfach abwartest, bis er fertig oder sie fertig geredet hat und du dann dran bist?
Für mich liegt der Hauptunterschied hier darin, im echten Zuhören lasse ich mich bewegen und verändern. Ich lasse zu, dass der andere etwas mit mir macht, also seine Worte, die Bedeutung dieser Worte. Ich bin bereit, mich allein aufgrund dessen, was ich höre, eine neue Haltung einzunehmen, etwas Neues zu denken, vielleicht sogar etwas Neues zu tun, was ich ohne das Zuhören nicht getan hätte, weil es etwas in mir verändert hat. Im Sprechen wiederum will ich bewegen und verändern den anderen. Ich spreche, um eine Wirkung zu erzielen, um etwas in ihm zu verändern. Beides hat seine Berechtigung. Mhm. Wenn aber auch das Zuhören, im gewissen Sinn Widersprechen, bloß zu einem Versuch wird, den anderen beim Zuhören bei der empfindlichen Stelle zu packen, die ich dann gleich sprechend ausnutzen kann, dann wird das Sprechen, verliert das Sprechen seinen Sinn, dann wird es Kampf oder Manipulation. Wenn das Zuhören aufhört, hört das Sprechen auf, Kommunikation zu sein. So würde ich das sehen.
Und was denkst du, woran liegt es dann, dass viele Menschen auch sich dazu nicht äußern, was sie wirklich denken und fühlen? Also selbst wenn sie dann vielleicht dem anderen nicht so gut zugehört haben und jetzt selber reden können, dann ist es selbst in diesem Reden, sind sie manchmal nicht so weit offen, dass sie tatsächlich das wiedergeben, was sie denken und was sie fühlen.
Ich glaube, ich bin davon überzeugt, man mag mich da wirklich, kann man mich auch packen mit dieser Überzeugung und wirft vielleicht ein komisches Licht auf mich. Aber ich glaube, dass das, was wir fühlen und höchst individuell denken, bis zu einem gewissen Grad gesellschaftsfeindlich ist. Also zumindest nicht gesellschaftskonform ist. Es sind unregulierte Gefühle, die nicht unreguliert heißt, die nicht danach abgefragt worden sind, was sie mit anderen machen. Und es ist ja auch richtig auf der einen Seite, dass wir die Tatsache, dass unsere Gefühle, indem wir sie ausdrücken, unsere Gedanken, indem wir sie aussprechen, etwas mit anderen machen, erlegt uns ja auch eine Verantwortung auf, mhm. wenn ich mir dessen bewusst bin. Aber es führt eben andererseits zu einer Art automatisch einsetzenden Zäsur. Und ich zensiere in dieser Zäsur, in diesem Moment des Innehaltens, soll ich es sagen, soll ich es nicht, zensiere ich sie. Was einerseits bedeutet, ich übernehme auch eine gewisse Verantwortung dafür und entscheide mich, dies und jenes nicht zu tun. Was aber auch bedeutet, dass ich mich selten oder so gut wie nie in dem zeige, was unangepasst ist. Und das ist auch ein Verlust.
Hm.
Du siehst mich hier, ich kann für keine Seite plädieren. Ich sehe beides.
Mhm. Ja, weil es auch da kein richtig oder falsch gibt, so wie in vielen Dingen, denke ich.
Hm. Ja, es ist beides da.
Mhm. Und bei allen Menschen. Ich glaube, da kann sich keiner von ausnehmen. Es ist bei allen da.
Ja.
Das hat nach meinem Verständnis auch was mit Charisma, du würdest jetzt sagen, mit Präsenz zu tun. Was mich zur nächsten Frage führt, weil du hattest jetzt gerade gesagt, wir zensieren in dem Moment des Innehaltens, wo wir vielleicht so weit innehalten, kann ich das sagen, will ich das sagen, darf ich das sagen? Ja, wo wir so unsere Verantwortung vielleicht auch abklopfen, unsere Stellung, die wir vielleicht mit dem, was wir sagen, auch einnehmen müssen oder sollen. Und das hat wiederum, finde ich, sehr viel auch mit der Persönlichkeit zu tun. Und da kommt man dann häufig zu dem Wort Charisma. Du nennst es aber nicht Charisma, du nennst es Präsenz. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Was ist denn für dich genau der Unterschied zwischen Charisma und Präsenz?
Also zunächst erstmal ist das, auf einer ersten Ebene ist das tatsächlich auch ein Geschmacksunterschied. Präsenz, das ist für mich als Philosophin einfach der präzisere und weniger mythenumwobene Begriff. Mhm. Also mit Charisma Charisma heißt ja übersetzt die Gottesgabe, kommt ganz viel Nimbus mit herein. Es tendiert dann in Richtung Talent, also Gottesgabe, eine Gabe, die man mir mitgegeben hat. Es tendiert in Richtung einer Macht, die ich einfach qua Geburt über andere Menschen besitze. Und das Zentrum meiner Arbeit, sei es mit Schauspielern oder Regisseuren, sei es mit Menschen aus der Wirtschaft und Wissenschaft, ist ja zu zeigen, inwieweit wir das bewusst herstellen können. Also negiere ich ja mit anderen Worten den Standpunkt, dass das Talent ist. Ich will nicht negieren, dass der eine oder andere es leichter hat, das zu erlernen, zu trainieren, anzuwenden. Aber ich schließe aus, dass Präsenz etwas ist, was eine bestimmte Begabung bedeutet, und das legt Charisma da ein bisschen nahe, sondern ich denke, Präsenz ist eine Art menschliches, und jetzt scheint wieder ein neuer Widerspruch aufzutauchen, eine menschliche Eigenschaft. Dann würde man sagen, ja, dann braucht es dich als Trainerin ja erst recht nicht. Genauso wie wenig, wie wenn das Talent wäre. Aber wie gesagt, eine menschliche Eigenschaft, die wir sukzessive im Laufe unseres Reifwerdens, Verantwortung übernehmen und so weiter, abstreifen, weil dieses im Hier und Jetzt sein in vielen Dingen schädlich scheint für ein vorausplanendes Denken, was es ja immer wieder braucht. Denke mal voraus, was passiert denn, wenn du das machst? Also kontrolliere dich, gib nicht unmittelbar den Ausdruck, übernimm Verantwortung, sei dir der Folgen deines Handelns bewusst und so weiter und so weiter und so weiter. Alles auch richtig, aber ich akzeptiere nicht den Verlust, den es mit sich bringt. Diese Fähigkeit, im Kontakt zur Situation, im Kontakt zu einem eigenen inneren Erleben, einem Thema, einer Absicht, einem Problem, im Kontakt zu sich selbst und zu anderen Menschen, hier und jetzt zu sein. Das ist sowohl ein Glücks- als auch ein Wirkungsthema zugleich. Denn präsent zu sein ist etwas, was wir bei Tieren beneiden. Dennoch werden wir Menschen auf eine andere Weise präsent sein müssen, als es Tiere oder kleine Kinder sind. Denn unsere Präsenz richtet sich aus auf komplexe Sachverhalte, auf etwas, auf ein tiefes wissenschaftliches Problem, auf ein künstlerisches Problem, auf ein psychologisches Problem. Das heißt, wir können nicht die Komplexität verlieren zugunsten eines Aufgehens in einem Verweile doch, du bist so schön Moment. Wie geht beides zusammen? Wie geht komplexer Inhalt und diese Fähigkeit, jetzt in Kontakt zu sein? Präsenz ist eine Form von Kontaktfähigkeit und Verbindung. Und zwar wie ein Stern, in vielerlei Richtung zugleich. Und das alles scheint mir in Charisma eher unterzugehen, in ein Gefühl, ja, Charisma tendiert ein wenig, ohne das äußerlich abstempeln zu wollen, in so eine Richtung wie Sexiness. Mhm. Also ich bin's halt, also ich kann ja nichts dafür, so bin ich nun mal. Das finde ich zu oberflächlich gedacht. Ich glaube, dass die Charisma-Verwender es auch nicht so haben wollen, aber so kommt es manchmal an. Und ich möchte diesem unmittelbaren Verständnis entgegenwirken durch ein etwas komplizierteres Wort Präsenz.
Du hast jetzt vom Hier und Jetzt und von der komplexen Inhaltssituation gesprochen. Und was mich auch sehr angesprochen hat, war diese Kontaktfähigkeit. Also gerade in der Präsenz, dieses In-Kontakt-Sein mit sich selbst, mit dem anderen. Warum ist für dich deine Präsenz genau auch im Sprachlichen so enorm wichtig?
Nun, für uns Menschen ist die Wortsprache der vorherrschende Ausdrucksweg. So drücken wir uns ganz alltäglich aus. In der Kunst gibt es noch bestimmte andere Ausdruckswege, aber die sind tatsächlich besonderen Menschen mit besonderer Begabung vorbehalten oder besonderen Momenten, wo ich auch als Nichtkünstler male oder musiziere. Aber Sprache ist unser ganz alltäglicher, aber deswegen nicht banaler Ausdrucksweg. Und wenn wir in der Sprache es nicht mehr schaffen, andere unmittelbar zu berühren mit das, was wir gerade denken und meinen, dann verliert Sprache, die auch fast eine Art Kunstform ist, auch im Alltag, dann verliert sie ihre Kraft und Mächtigkeit. Und Sprache ist ja weit mehr, als es dieses, ich glaube, schon längst veraltete Sender-Empfänger-Modell abzubilden versucht. Nur das Übermitteln präziser, rationaler Botschaften mit und den Empfang dieser Botschaften. Also Sprache ist eine Art, unser alltägliches Kunstwerk. Und ja, auch unser Hauptausdrucksweg als Menschen, also die Wortsprache neben der Körpersprache.
Wenn dich ein junger Mensch fragen würde, was er so für eine Fähigkeit entwickeln sollte für die Zukunft, um gut durch sein Leben, vielleicht auch sein sprachliches, sein präsentes Leben zu gehen, was würdest du ihm mitgeben wollen zu diesem Thema?
Konventionen zum Teufel. Tod den Klischees. Sei maximal offen im Formulieren. Gib Preis, wer du bist. Versuch es. Allein der Versuch ist es wert.
Gibt es für dich ein Gespräch in deinem Leben, Elma, das dich nachhaltig verändert hat?
Nachhaltige Veränderung hat es für mich in Gesprächen so eigentlich nicht, dass ich wüsste, aber dann wüsste ich es ja, wenn es nachhaltig gewesen wäre, nicht gegeben. Es waren bei mir eher Erlebnisse nicht sprachlicher Natur, die mich sehr stark berührt und gepackt haben. Aber wenn ich doch etwas zitieren soll, dann wäre es ein Satz aus der Einstiegsvorlesung in die Philosophie von meinem späteren Doktorvater, Pater Gerd Heffner, also Jesuit. Und ich habe diesen Satz nie vergessen und ich habe Gänsehaut gehabt, als er ihn gesagt hat. Und ich habe Jahrzehnte gebraucht, um ihn zu verstehen, wie tief man ihn verstehen kann. Er hat gesagt, Philosophie macht das Leben nicht leichter, sondern schwerer. Sie gibt ihm sein Gewicht.
Und Philosophie ist ja nicht nur dieses Denken und Lesen, sondern eben auch dieses Sprechen, vor allem dieses Sprechen miteinander, Dialog, Diskurs. Was mich zu meiner großen Abschlussfrage führt, Elma, und zwar, wenn Sprache wirklich die Fähigkeit besitzt, Welten zu erschaffen, wie es ja häufig heißt. Welche Welt würdest du mit deinen Worten gerne hinterlassen?
Eine, in der es ein Genuss und ein Glück ist, zu leben. Und das heißt, zu denken und zu lieben.
Elma, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du wahnsinnig gern, schon immer gern beantwortet hättest und nie so richtig die Chance dazu hattest? Dann her damit, dann stelle ich sie dir.
Ich bin jedes Mal maximal offen für das, was man mich fragt und besonders jemand wie du mich fragt, der so wunderbar fragen kann, weshalb ich wunschlos glücklich bin.
Na, das freut mich.
Wunderbar. Was soll ich sagen?
Ja, danke schön. Elma, ich beende den Podcast immer mit so einer Art Kaleidoskop. Ich nenne es deswegen so, weil ein Kaleidoskop ja auch sich je nach changierend ist, je nachdem, wie man es dreht und wendet. Und Ich erfahre auch Sprache so changierend. Ich bin Synästhetikerin, also jetzt nur bei Musik, aber Sprache ist für mich auch manchmal Musik. Deswegen, aber ich sehe keine Farben bei Sprache, das nicht, nur bei Musik. Aber deswegen komme ich zum Kaleidoskop. Das heißt, ich mache Folgendes, ich formuliere Sätze an und meine Gäste dürfen diese zu Ende denken, ausführen, intuitiv, kurz, knapp, was ihnen einfach gerade so durch Herz und Hirn ja wandert.
Okay.
Genau. Bist du offen für dieses Experiment? Dann würde ich starten.
Weiter offen. Leg los.
Wunderbar. Bei dir habe ich mir drei Anfangssätze überlegt. Der erste lautet: Sprache und Leben
sind eine sehr praktische Angelegenheit, der Philosophie zum Trotz.
Die Welt der Sprache
ist eine Bilderwelt, ansonsten wird sie zum Gefängnis.
Es ist Zeit für
Artistic Intelligence und Bühne statt Artificial Intelligence und Monitor.
Ich danke dir, Elmar. Vielen herzlichen Dank für das Teilen deines Wissens, deiner Gedanken. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
Bis bald, Claudia. Hat du herzlichen Dank.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?